Lieber Paul, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Hörbuch zum Thema Achtsamkeit zu machen. Ich habe mal gegoogelt über Achtsamkeit und da gibt es 9,7 Millionen Einträge bei Google, wenn man nach Achtsamkeit googelt. Und Amazon wartet mit über 4000 Einträgen im Bereich Bücher zu diesem Thema auf. Brauchst du da denn wirklich jetzt noch ein Hörbuch zum Thema Achtsamkeit?
Ja, unbedingt, natürlich, sonst würden wir das ja nicht machen hier. Nein, jetzt mal im Ernst. Es ist ein Übungsweg und da kann man drüber lesen und drüber philosophieren und Einträge suchen und googeln und was auch immer machen. Es hilft nichts, ohne dass ich die Erfahrung mache, komme ich nicht weiter, sondern kreise ich immer drum herum und lande nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist ein Hörbuch und viele andere Aktivitäten sehr sinnvoll und sehr wichtig, um dahin zu kommen, wo man Achtsamkeit wirklich sozusagen mit sich selbst erleben kann. Erst dann besteht die Chance, dass das nicht nur so eine Sprechhülse bleibt, wie Achtsamkeit. Das Wort ist ja schon kompliziert genug.
Der Titel Schluss mit Achtsamkeit ist nun ja sehr provokant. Und ist das ein Ratschlag der Achtsamkeit, den Rücken zu kehren? Oder steckt da eine gewisse Ironie dahinter?
Ja, beides. Es ist einerseits natürlich ein Stück Provokation, weil alle, wie du das ja gerade schon gesagt hast, weil alle das Wort Achtsamkeit in irgendeiner Form inzwischen benutzen und mit sich herumtragen. Aber es bleibt dann eben sehr häufig so im Grundsätzlichen, im Allgemeinen und im Nice to Have. Mhm. Und Achtsamkeit kann ich nicht haben wollen, sondern die Achtsamkeit ist eine Metapher, ist ja nur ein Begriff für etwas, was sich sozusagen nicht verbal darstellen lässt, sondern was sich eben nur erleben lässt. Und deswegen ist es natürlich auch eine Provokation, dass wir jetzt darüber sprechen wieder. Mhm. Ja, eigentlich muss man Achtsamkeit jetzt in diesem Moment erfahren. Jetzt in diesem Moment.
Das heißt, während des Hörens oder während wir beide miteinander sprechen?
Ja, es gibt ja die Möglichkeit, dass ich mir jetzt in diesem Moment bewusst werde, dass ich da bin, dass ich zuhöre oder dass ich jetzt spreche. Und das ist schon der entscheidende Sprung in die Achtsamkeit, in das, was wir Achtsamkeit nennen.
Das ist eine sehr schöne Überleitung, dieses Bewusstwerden. Wenn wir jetzt in diesem Hörbuch die nächste Stunde über Achtsamkeit reden, wir haben uns entschieden über zwei spezielle Themen, die Themen Beziehungen und Beruf. Wie kann Achtsamkeit da helfen? Wenn wir da über Achtsamkeit sprechen, was bedeutet da Achtsamkeit genau? Ich weiß, es ist schwierig, etwas in Worte zu fassen, was eigentlich kein Wort ist, sondern ein, ich will mal Seinszustand es nennen, aber wenn wir versuchen wollen würden, das dem Hörer jetzt zu Beginn dieses Hörbuchs zu sagen, wenn wir jetzt immer wieder das Wort Achtsamkeit in den Mund nehmen, was bedeutet es konkret? Was meinen wir damit?
Also in dem Wort steckt ja der Begriff Acht drin. Und wenn man die Acht mal querlegt, dann ist das Zeichen für Unendlichkeit. Mhm. Und das ist nun kein Zufall, dass das so ist. Das heißt also, in diesem Begriff Achtsamkeit steckt etwas von der Mystik oder von dem, was transzendent ist, was wir eben nicht im konkreten Alltag finden können. Und deswegen ist das Wort Achtsamkeit sozusagen unterschätzt bisher. Ja, es ist so zu einer Floskel geworden. Aber eigentlich ist es eine sehr schöne Metapher für das, was wir vielleicht Unendlichkeit oder Transzendenz nennen können. Mhm.
Gut, dann lass uns doch mal konkret machen, die Beziehung herstellen, sozusagen Achtsamkeit und unser Beruf. Wie kann uns konkret Achtsamkeit helfen, wenn wir Probleme im Beruf haben? Wobei ich vielleicht noch vorher die Frage stellen möchte, was sind denn Probleme in einem Berufsleben, bei denen uns Achtsamkeit helfen kann?
Na, es gibt ja zwei Problemkategorien im Berufsleben. Entweder too much, also zu viel von irgendetwas, oder zu wenig. Das heißt, ich verdiene zu wenig, ich habe keinen Job oder ich kriege nicht genügend Anerkennung. All diese Defizite, die ich erlebe. Oder umgekehrt, ich sitze in einem Job, wo zu viel Stress, zu viel Anforderungen, zu viel Wünsche auf mich einprasseln. Und in beiden Fällen bin ich nicht in der Mitte. Und die Achtsamkeit ist die Idee, dass wir in der Lage sind, wieder in die Mitte zurückzukehren. Mhm. Ja, Achtsamkeit ist ja kein so oder so, was wir oft denken. Wir meinen dann, aha, wenn ich achtsam bin, dann ist alles in Ordnung. Nein, Achtsamkeit ist sozusagen ein Justierpunkt, mit dem ich schwingen kann, mit dem ich sehen kann, wie komme ich von zu wenig in das, was mir gut tut, und wie komme ich von zu viel in das, was mir gut tut. Und das geht eben nicht durchs Machen, sondern durch Dasein. Das ist das grundlegend Unterschiedliche zu dem, was wir sonst so tun und drauf haben. Wenn wir in irgendeiner Defizitsituation sind, was tun wir dann? Ja, wir sagen es ja auch schon. Ja, wir versuchen durch Machen, durch Tun das zu verändern. Das ist okay, das ist gut, aber wir sehen auch, vieles lässt sich nicht machen. Ja, wenn ich keinen Job habe, ich kann mir den nicht herzaubern. Da kann ich machen, was ich will. Ich schreibe 200 Bewerbungen, ich kriege keinen Job. Kann passieren.
Absolut.
Ja, und deswegen ist es gut, nochmal drauf zu schauen, wie komme ich auf die eher schicksalhafte Ebene, in der die Dinge sich entwickeln. Denn jeder kennt die Erfahrung, auf einmal taucht irgendetwas auf, von dem ich nicht weiß, wie es auftaucht. Und ich habe es auch nicht gemacht, sondern es hat sich ergeben. Und auf diese Ebene zu kommen und in diese Kategorie zu gelangen, das ist eigentlich sozusagen ein Zeiteffekt von Achtsamkeit. Mhm. Es ist noch nicht Achtsamkeit, aber es ist sozusagen, ergibt sich, dass ich auf einmal Dinge in den Fluss bekomme, die vorher verstockt sind oder nicht richtig fließen und nicht richtig weitergehen. Das ist jetzt keine Garantie, dass ich sage, aha, wenn ich achtsam bin, kommt ein Job daher. Nur die Wahrscheinlichkeit, das ist ja die alte Erfahrung, dass etwas geschieht, was aus dem Nichtdruck kommt, ist erheblich größer als durch Druck. Mit Druck, das ist die mühsame Methode, geht auch. Ja, ich kann 1000 Bewerbungen schreiben. Vielleicht ist dann da was bei. Das ist wie Lotteriespiel. Ja, aber es besteht durchaus eine ernsthafte Option, dass sich Dinge entwickeln, indem ich sie zulasse. Und das Zulassen heißt eben nicht, sich da hinsetzen und resignieren, sondern Achtsamkeit ist immer diese Wachheit des Möglichen. Und das Mögliche ist unendlich.
Können wir zunächst festhalten, dass Achtsamkeit Wachsamkeit ist?
Ja, aber eben nicht in diesem Alarmsystem. Wir haben ja in dem Wort Achtsamkeit ja auch das Achtung drin. Und Achtung ist natürlich in Deutschland völlig versaut durch militärische Anwendung. Mhm. Achtung heißt, du musst jetzt überangespannt dabei sein. Und dieser permanente Alarmzustand, der damit verbunden ist, ist natürlich das Gegenteil von dem, was gemeint ist. Es ist eine weiche Achtsamkeit. Es ist ein Dasein. Und sobald das anstrengend wird, bin ich nicht mehr dabei. Sobald ich anstrengend wird, ist es weg. Ist es mir entwischt. Bin ich wieder im konventionellen Modus aufpassen.
Mir hat man früher gesagt, wenn du meditieren willst, was vermeintlich ein guter Weg zur Achtsamkeit ist, zur Ruhe zu kommen, mach dir eine Kerze an und schau auf diese Kerze. Also habe ich mich 10 Minuten am Tag. Also habe ich mich hingesetzt, habe eine Kerze angemacht und habe völlig verkrampft auf diese Kerze gestarrt, in der Hoffnung, dass jetzt irgendetwas passiert, dass mich nun die Achtsamkeit ereilt, dass sie mich sozusagen endlich, dass ich sie begreifen kann. Außer dass meine Augen getränt haben, ist da nicht viel passiert.
Ja, dann musst du einfach mal 2 Stunden vor der Kerze sitzen, dann geht das anders.
Welche Rolle spielt der Zeitfaktor? Was macht der Zeitfaktor?
Der Zeitfaktor überlistet unser Hirn. Das, wie in deinem Fall, ja, ist ja voller Abwehr. 10 Minuten auf so eine Kerze zu schauen, ist völlig blödsinnig. So vom subjektiven Empfinden her. Und deswegen sagt das ganze innere System, ah, lass diesen Unfug, was soll das? Und entsprechend Negatives ist programmiert und irgendwann resignierst du. Wenn du aber dranbleibst, so wie das Sitzen, einfach sitzen bleiben, einfach nicht tun, kommt irgendwann der Punkt, wo das Hirn resigniert und den Widerstand aufgibt. Das kann mal nach 20 Minuten sein, das kann nach 2 Stunden, das kann auch nach 2 Tagen sein. Aber das ist eigentlich die Idee der Meditation, die sozusagen zur Achtsamkeit, zur Erfahrung von Achtsamkeit führen kann. Das ist auch so eine Gratwanderung zwischen dem Durchhalten in einem Modus, der völlig untypisch ist für den Alltagssituation, nämlich auf einem Punkt zu bleiben.
Ja, ich denke in dem Zusammenhang gerade an denjenigen, der eine neue Arbeitsstelle sucht und sich bewirbt.
Ja.
Ja, wenn wir ihm jetzt sagen, sozusagen, tu nichts, also schreibe keine 1000 Bewerbungen, sondern bleib mal am Punkt, komm mal zur Ruhe, lass mal los, dieses berühmte Loslassen, was ja auch im Zusammenhang mit Achtsamkeit viel zitiert wird, dann wehrt sich der ganze Körper ja sozusagen spürbar dagegen, weil es entgegen der langläufigen Meinung natürlich so ist, wenn du einen Job haben willst, musst du dich bewerben. Das ist das, wie wir von der höheren Schule sozusagen unseren Ausbildungsplatz bekommen und dann weitergehen. Das ist dieser antrainierte Turnus. Jetzt sagen wir Leuten, die auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind, tu nichts, halte inne, lass los. Dann wehrt sich ja das System dagegen, weil es exakt entgegengesetzt dem handeln soll, was es die ganzen Jahre gelernt hat.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist fatal genau das, was du beschrieben hast. Dass wir nämlich innerlich programmiert sind, du musst es durch Tun erreichen. Natürlich kann ich durch Tun vieles erreichen. Wenn ich mir ein Brot schmiere, muss ich das tun. Mhm. Das schmiert sich nicht von selber.
Ja. Ja? Eine sehr schöne Metapher.
Aber wir haben das so verinnerlicht, dass wir meinen, das ganze Leben würde so funktionieren. Und das ist der fatale Irrtum. Bleiben wir bei dieser Bewerbung. Ich habe die verzweifelte Situation, ich muss mich bewerben, ich brauche einen Job. Was mache ich? Ich tue was, weil das habe ich ja so drauf. Was mache ich, wenn ich das so tue? Ich werde immer verspannter, immer verzweifelter, weil es funktioniert nicht. Also schreibe ich noch mehr Bewerbungen oder schreibe sie schlecht oder ich habe keine Lust mehr, mache sie mit Widerstand. All diese negativen Faktoren rein. Wenn ich einmal aufhöre und sage, lass doch den Job mal zu mir kommen. Als Möglichkeit, nicht als Befehl, nicht als Kommando. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Dann ist es ein großer Unterschied, weil dann auf einmal wird auch rein physiologisch im Hirn entsteht ein Freiraum, der kreative Möglichkeiten zulässt. Kreative Möglichkeiten heißt, ich bewerbe mich vielleicht völlig anders oder woanders, suche mir ein anderes Jobprofil oder ich entdecke andere Fähigkeiten, die ich habe. Also ich komme auf einmal in diesem Modus, in dem ich es zulassen kann, komme ich auf völlig neue Ideen, die mir vielleicht helfen, die Lücke zu finden, in die genau mein Profil auch hineinpasst.
Jetzt gibt es natürlich clevere Menschen wie mich zum Beispiel, die sagen, Mensch, wenn das bei der Achtsamkeit passiert, sozusagen ich werde kreativ, ich bewerbe mich mal wo völlig anders, als es bisher in mein Profil passt oder auf eine völlig andere Art, dann sagt mein Gehirn, du weißt du was, lass doch das mit der Achtsamkeit und mit dem Nichtstun einfach weg. Du weißt ja schon, was du tun musst. Du musst dich einfach nur kreativ woanders bewerben und musst einfach nur was anderes machen. Sozusagen, ich nehme das auf, was mir Leute, die es schon erlebt haben, als Erfahrungsbeispiele geben und dann habe ich mal was ganz anderes gemacht und dann habe ich mal eine ganz andere Bewerbung gemacht, bin einfach hingegangen, was auch immer.
Ja.
Und ich adaptiere das für mich und sage, Mensch, das kommt also dabei raus, wenn ich es zu mir kommen lasse, dann mache ich das jetzt einfach. Und ich bin wieder im selben Modus von Tun. Also ich umgehe sozusagen dieses Nichtstun, was gegebenenfalls ja tatsächlich Widerwillen auslöst.
Naja, es geht ja nicht nur ums Nichtstun. Das ist ein großer Irrtum, dass man denkt, Achtsamkeit heißt Nichtstun, da rumsitzen und dem lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das ist eine völlige Fehleinschätzung, sondern es geht darum, dass wir zu einer anderen Form des Tuns kommen können, die nicht mehr vom Müssen geprägt ist, sondern von herausfinden, was passt jetzt in die Zeit. Und damit sind wir bei dem Thema Zeit wieder. Das ist die Frage der Qualität der Zeit. Nämlich, wann ist was dran? Das kennen wir auch alle. Dass wir viele Dinge händeringend versuchen hinzubekommen und sie wollen nicht, weil sie nicht dran sind. In Beziehungen kennen wir das auch. Ja? Und herauszufinden, wann ist eigentlich was dran, das ist ein höchst kreativer Prozess, aber nicht kreativ im konventionellen Sinne, wie du das gerade beschrieben hast. Ich lasse mir mal was Verrücktes einfallen. Sondern im extremen Sinne, dass ich das, was mir logisch und wichtig und sinnvoll erscheint, radikal umdrehe. Deswegen auch der Titel dieses Projektes hier, dass wir mal von der Achtsamkeit uns lösen als Zwanghaftigkeit und als Tool, sondern zu sagen, ich fange bei Zero an. Und das geht natürlich nicht durchs Machen. Das geht auch nicht durch langes Kerzengucken. Wie sonst? Wie geht das? Es geht gar nicht, weil es in dem Sinne, wie wir besprochen haben, wieder ein Tun wird. Das geht jetzt auch in Anführungszeichen natürlich nur, indem ich mich in einen Modus des Einfügens begeben kann. Und das braucht natürlich eine gewisse Training, dass ich das kann, weil wir haben das nicht gelernt. Wer hat das schon gelernt? Sich einfügen in das Schicksal. Wer möchte das? Wir wollen das Schicksal selbst bestimmen. Aber das geht nur zu einem ganz kleinen Teil. Ja, wie bei einem Brotschmieren. Da kann ich mein Schicksal vielleicht selbst bestimmen. Aber dann fehlt mir gerade die Butter oder die Margarine.
Oder ich kann den Belag selbst bestimmen.
Ja, aber auch das nur relativ.
Es muss da sein.
Genau. Ja, wenn ich da sitze und sage, aha, jetzt möchte ich gerne Marmelade drauf haben, ich habe aber keine, die kommt nicht angeflogen. Egal, wie lange ich meditiere.
Was sozusagen die schöne Metapher ist dafür, dass gerade Achtsamkeit nichts bedeutet, nichts zu tun, also gar nichts, sich in die Ecke zu setzen und zu warten, dass man...
Exakt. Es ist eigentlich die Idee, wie bekomme ich mein Leben in einen größeren Zusammenhang in Fluss, was jetzt so schön einfach klingt, was aber natürlich nicht ganz einfach ist, sonst würden das ja alle tun. Ja, deswegen sage ich ja auch, es ist ein ständiges Wechseln zwischen aktiv und passiv. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Damit könnte man fast aufhören.
Wir können nicht aufhören, weil ich habe es tatsächlich noch nicht verstanden. Deshalb mache ich an der Stelle gleich weiter. Was bedeutet es denn dann konkret, dieses Wechselspiel? Wir machen es an meinem Beispiel, um es vielleicht auch den Zuhörern einfacher zu machen. Ich suche einen neuen Job, weil ich in meinem alten Job unzufrieden bin. Muss ich mir dann überhaupt einen neuen Job suchen oder bleibe ich vielleicht besser in meinem alten? Also ich habe einen Job und bei mir ist es too much. Ich bin überlastet. Ganz konkret, ich bin überlastet, es ist zu viel und ich sehe keinen anderen Ausweg. Wie konkret, jetzt höre ich dieses Hörbuch und frage mich, was soll ich tun? Wie konkret gehe ich jetzt vor? Ich sitze zu Hause, höre dieses Hörbuch oder im Auto und sage so, was mache ich jetzt?
Aber was ist der Normalzustand in dieser Situation? Die meisten Menschen, die in so einer Lage sind, ist jedenfalls meine Erfahrung, die schauen sich an, es ist zu viel, haben das Gefühl dafür, so geht es nicht weiter. Aber was machen sie? Sie machen weiter. Sie haben mal rumgeguckt, finde ich was anderes, finden nichts, meldet sich keiner, hat sich keiner abgeworben. Es funktioniert alles nicht. Also, was machen sie? Sie machen weiter. Mhm. Was ist die nächste Stufe von weitermachen?
Sie werden vielleicht irgendwann krank?
Vermutlich. Krank oder andere Probleme in der Beziehung oder sie überdrehen das, was sie machen. Sie finden als Mitarbeiter nicht mehr gut, weil sie ständig überlastet und überfordert sind. Ja? Und das führt eben dazu, dass automatisch eine Krise eintritt. Mehr oder weniger groß. Kennt das aus eigener Erfahrung. So, und das ist eigentlich tragisch, wenn wir das Problem auf diese Weise lösen müssen. Und deswegen ist es vielleicht hilfreich, sich rechtzeitig darauf einzustellen, mal genauer hinzuschauen. Es ist nicht damit getan zu sagen, ja, ich fühle mich nicht wohl und ich schaue mir jetzt mal um, was ich sonst so finde, finde aber nichts. Ja, und dann? Und da kommt das Thema Sehnsucht ins Spiel. Es ist von großer Bedeutung, dass wir die Möglichkeiten offen halten, die uns schicksalhaft gegeben sind. Das Schicksal heißt omnipotent. Das heißt, alles ist möglich. Im Schicksal. Alles ist möglich. Wir sehen das an der Menschheitsentwicklung. Mhm. Alles ist möglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich entwickelt. Und bis wir es herausfinden. Ja, bis wir das Hirn nachbilden können mit der Maschine. Oder die Roboter, die es heute schon gibt. Ja, vor 1000 Jahren hätten alle sich krank gelacht über so eine Idee. Und was wir heute alles können, mit den elektronischen Medien, mit der Verbundenheit von Menschen weltweit, das ist eine unglaubliche Entwicklung, die ist entstanden, weil wir auf dem Weg sind, alles zu ermöglichen. Mhm. Immer mehr. Immer weiter. Das hört nie auf. Weil in diesem Universum ist alles voller Potenziale. So, und die Aufgabe, die wir haben, ist, diese Potenziale zu entdecken, zu entfalten. Aber wie machen wir das? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, normalerweise machen wir es ausschließlich im Machermodus. Ja, wir wollen gewinnen. Wir wollen die Sieger sein, wir wollen es beherrschen. Das ist okay, wenn ich über den Ozean fahren möchte, muss ich das beherrschen, muss ich wissen, wie man segelt oder wie man mit der Navigation zurechtkommt, sonst ist das ziemliche Selbstmordveranstaltung. So, da haben wir wieder die beiden Seiten. Wir haben also da den Machermodus sofort wieder drin, den ich auch brauche. Ja, auf der anderen Seite gehört auch ein großes Stück Zuversicht. Optimismus dazu. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel Kolumbus. Auf die Idee, nach Indien zu segeln, indem man nicht nach Osten segelt, sondern nach Westen segelt, weil die Erde rund ist, da muss man erstmal drauf kommen. Hm. Da kommt man nicht drauf durch langes Grübeln. Da kommt man durch Intuition drauf. Da sind nämlich alle noch nicht drauf gekommen. Und diese Intuition setzt voraus, dass ich ein inneres Offenheit habe, wo solche Möglichkeiten, solche Potenziale sichtbar werden können.
Und wenn ich jetzt auf der Suche bin oder eine starke Unzufriedenheit habe auf meinem Arbeitsplatz und mich verkrampfe sozusagen und dieses Gefühl übergehe, dann trenne ich mich sozusagen von dieser Intuition.
Exakt, das ist das Problem. Und deswegen heißt es nicht, entweder mache ich so oder so, sondern es ist immer sowohl als auch. Natürlich muss ich das tun, was dran ist. Wie im Zen heißt es, putz dir deine Zähne, wenn es dran ist, oder esse dein Frühstück, wenn es dran ist, wasch deinen Teller, wenn es dran ist. Das sind so Normalitäten, Selbstverständlichkeiten, die wir alltagstauglich brauchen. Auf der anderen Seite, es aber zulassen zu können, das klingt wie ein Widerspruch. Aber es gehört zusammen. Ja, natürlich wäscht sich mein Teller nicht von selber. Ja, deswegen muss ich es tun. Aber wenn ich es verbissen, verkrampft tue, führt das zu all diesen Verwerfungen, über die wir gesprochen haben. Und deswegen ist es so gut herauszufinden, wie komme ich in diese Schwingung hinein zwischen Tun und Lassen. Und in diesem Lassen steckt so viel drin, was wir alles nicht wissen, weil das ganze Weltsystem, die Menschheit, ist komplett fokussiert auf den Tu-Modus, auf das Machen. Weil das zunächst mal ein hohes Maß an Sicherheit verspricht. Wenn ich etwas mache, da kommt was bei raus. Das kann jeder nachvollziehen. Ja, wenn ich eine Brücke baue, die soll funktionieren. Ist ja korrekt. Ja, aber das ist sozusagen nur eine Seite der Münze. Die andere Seite ist nämlich die Ebene, in der es geschieht, in der Dinge auf mich zukommen. Ja, warum passieren Unfälle? Bei aller Sicherheit, bei allen Vorbeugungen. Warum?
Schicksal?
Ja, was ist Schicksal? Warum fällt ein Bus auch von dieser Brücke, über die wir gerade gesprochen haben, fällt er runter? Warum fallen nicht alle Busse runter? Wir haben eine relative Sicherheit in unserem System und die gibt uns den Anlass zu sagen, wir wollen diese Sicherheit perfektionieren. Das ist auch okay. Aber sie ist immer nur relativ, diese Sicherheit. So wie wir die Sicherheit nicht haben, wenn ich mich 20 Mal bewerbe, dass ich den Job kriege. Die Sicherheit habe ich natürlich nicht. Trotzdem muss ich es tun. Aber wie ich es mache und welche Alternativen ich entwickle, gibt der Sache erst Freiraum. Alles, was ich an Sicherheit mache, ist auch zwanghaft. Mhm. Ja, weil Sicherheit engt ein. Klar, es muss sicher sein. Wenn etwas Sicherheit, wir sehen das jetzt in dieser ganzen politischen Entwicklung, ja, Sicherheit engt immer ein, ist immer Freiheitsberaubung auch, obwohl sich uns so angenehm ist. So, sich davon nicht vereinnahmen zu lassen, setzt voraus, dass ich einen freien Geist habe, eine freie Mentalität habe, die in der Lage ist, darüber hinaus zu denken und zuzulassen. Und das ist auch das Vergnügliche an der ganzen Sache. Weil dann kommen nämlich auf einmal Ideen, schöpferische Aspekte hinein, die ich vorher nie bedacht habe. Das ist ja gerade das Schöpferische. Ja, dann wird das Leben auf einmal zur Lebenskunst, wenn man so will.
Ich versuche mich gerade nochmal in diese Situation herein zu versetzen und bitte verzeih mir, wenn ich da so drauf rumreite, aber ich möchte es wirklich begreifen und ich will es verstehen. Und vielleicht ist das auch schon das Problem, dass ich das möchte. Aber jetzt habe ich erkannt, mein Job tut mir nicht gut. Das ist schon mal ein Vorteil, dass ich das wahrnehme.
Ja.
Und ich entscheide mich, achtsam etwas zu ändern. Mhm. Bei dem, was ich jetzt gehört habe und verstanden habe, heißt es, ich werde wach, ich werde sensibel. Ich fange nicht an mit wildem blinden Aktionismus, mich bei 200 Firmen zu bewerben, sondern ich nehme zunächst mal wahr, das, was ich hier tue, tut mir nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Und jetzt lasse ich los. Sozusagen bewerbe mich nicht, sondern warte, dass etwas passiert.
Es hat ja in dieser Situation zwei Ebenen. Die eine Ebene, ich will da weg. Mhm. Ja? Die andere Ebene, was hat das mit mir zu tun, dass ich da weg will? Und das herauszufinden, damit ich nicht in so eine Falle laufe, wo ich etwas Unangenehmes erfahre und weglaufe, sondern zu sehen, ist da vielleicht noch mehr drin in dem, was mir hier nicht gefällt? Vielleicht liegt es an mir, dass ich irgendeinen Widerstand habe. Alles das kann ich nur entdecken, wenn ich jetzt nicht das mache, was du gesagt hast, nämlich sofort in die Aktion zu gehen, zu sagen, ich muss hier weg. Und jetzt bewerbe ich mich mehr, wir werden ja rational, vernünftig, klug, alles durchdacht, alles vernünftig. Und ich ändere das Problem nicht. Ja, also nur diese Option offen zu halten, dass wir nicht zwanghaft das tun, was wir meinen, das ist vernünftig und logisch. Das ist richtig, dass wir es tun. Aber das ist nicht das Einzige. Sondern unvernünftig ist es, nochmal nachzudenken, vielleicht habe ich ein Problem mit meinem Job. Mhm. Vielleicht liegt es an mir, dass ich etwas ändern muss. Was sehr häufig übrigens der Fall ist.
Ich wollte gerade sagen, was ja meistens anscheinend der Fall ist.
Mit Sicherheit. Natürlich gibt es viele Jobs, wo du kannst du dich ändern, wie du willst. Da wird nichts draus. Und das herauszufinden, ob ich am falschen Platz bin oder ob ich der Falsche bin, mhm, an diesem, sozusagen in diesem Setting, dass ich irgendwelche Widerstände habe, irgendwelche Vorbehalte, Ressentiments oder Unfähigkeiten. Alles denkbar. Mhm. Weil wenn ich das herausgefunden habe, sieht zum Beispiel auch mein Bewerbungsprofil wieder anders aus, was ich dann herausgebe. Dann komme ich nämlich oft wieder auf eine neue Idee, dass ich nicht das Gleiche mache in einer anderen Firma jetzt.
Während ich jetzt dir zuhöre, wird mir bewusst, dadurch, dass ich mich dann mit mir selbst auseinandersetze, also sozusagen hinterfrage und sozusagen aufpasse, was es mit mir macht, was in mir los ist, kann es natürlich auch sein, dass es diese Bereitschaft in mir auftut, sozusagen jetzt für Veränderungen. Denn die brauchst du ja immer, die innere Bereitschaft. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es noch nicht so weit ist, dass der Zeitpunkt noch nicht da ist. Und wenn ich mich selbst besser kennenlerne, wird natürlich vielleicht auch dieser Zeitpunkt herbeigeführt.
Ja, das klingt sehr vernünftig. Das klingt sehr vernünftig.
Ist ein Kopfding.
Ja, genau. Das ist nämlich das Problem dabei. Denn was passiert, wenn ich mich selber kennenlerne? Besser. In den meisten Fällen. In den meisten Fällen ist das ziemlich frustrierend. Erstaunlicherweise. Die Folge davon ist, dass viele Menschen wollen sich gar nicht besser kennenlernen, weil sie auf einmal entdecken, ihre ganzen Schattenseiten, ihre ganzen Problemseiten, ihre ganzen nicht perfekten Seiten, die wir alle haben, jeder von uns. So, und da wollen wir nicht so gerne dran. Das heißt, das Risiko bei diesem gerne sich kennenlernen und aufdecken ist, dass ich entweder nicht richtig hinschaue, weil ich mich nicht traue, ja, oder dass ich nicht weit genug schaue, weil da ist vielleicht noch etwas tiefer Verborgenes in mir, was ein Hinderungsgrund ist. Ich will das nicht sagen, dass das immer so ist, aber die Möglichkeit, erstmal bei sich selber genauer hinzuschauen, ist ein großes Experiment und das braucht viel Mut.
Ist aber der Weg dorthin, um diese innere Freiheit zu erlangen?
Ich glaube, es ist unvermeidlich, um das möglich zu machen, von dem wir vorher gesprochen haben. Erst wenn ich in der Lage bin, sozusagen mich von meinen Verwicklungen, von meinen Projektionen, meinen Fixierungen ein Stück mehr zu lösen, als ich das im normalen Alltag kann und tue, erst dann entsteht dieser Freiraum, über den wir gerade gesprochen haben. Ich kann nicht wirklich frei denken, was gut für mich ist, wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, wenn ich nicht sehen kann, wo blühe ich denn am besten? Ja, und die Blume kann sich den Garten nicht aussuchen. Wir Menschen können uns den Garten aussuchen in den meisten Fällen. Und das ist ein großes Vergnügen, dass ich vielleicht herumsuchen kann, wo ist der richtige Garten für mich?
Jetzt bin ich dabei zu überlegen, mich selbst besser kennenzulernen auf der Suche, bin ich in diesem Job noch richtig? Brauche ich einen neuen Job? Warum bin ich überlastet? Warum ist es too much für mich? Und merke oder mir kommen Gedanken und ich stelle fest, ich würde in einem anderen Beruf blühen. Es ist etwas, wonach mein Herz, also ich nehme das klassische Beispiel, ich bin jetzt Controller im Erdgeschoss und würde vielleicht gerne mit Tieren arbeiten oder ich merke, es ist etwas anderes, was mich zum Blühen bringt. Dann kommen aber natürlich auch wieder Stimmen in meinem Kopf, die sagen, damit kann ich kein Geld verdienen, wie soll ich damit meine Familie ernähren? Dann werden solche Gedanken wieder beiseite gewischt oder das andere Extrem. Ich motiviere mich und sage, ja, das schaffe ich schon als Gärtnerin oder als Tiertrainerin, erfolgreich zu werden und stürze mich in dieses Abenteuer völlig verblendet in der Hoffnung, da drin mein Heil zu finden. Gibt es da auch wieder einen Zwischenweg?
Kaum, weil dann ist irgendwann die Phase, wo ich es ausprobiere. Ohne Garantie. Ja, das ist eigentlich das Ergebnis dessen, wovon wir gerade gesprochen haben, dass ich auf einmal den Mut habe, etwas auszuprobieren und auch zu scheitern. Weil die Fixierung, es muss so sein, wie ich es gerne hätte, ist natürlich genauso schädlich wie die Situation, die ich vorher hatte, in der ich angespannt bin, überlastet bin, überfordert bin. Das Problem ist natürlich noch eins. In dem Moment, wo ich beruflich überfordert bin, unter Druck stehe, das, was du gerade geschildert hast, ist es besonders schwer, sich selbst wahrzunehmen. Weil da habe ich gar keine Zeit für. Ja, deswegen führt es eben oft erst in die Krise, bevor irgendjemand anfängt zu sagen, ich muss da mal drüber nachdenken. Ich muss mich mal mit Distanz betrachten.
Brauchen wir die Krise, um diesen Weg zu gehen?
Ich befürchte, ich versuche mein ganzes Leben lang in allen Meditationen, in allen Kursen versuche ich immer wieder herauszuarbeiten, dass es auch ohne Krise geht. Und das geht auch ohne Krise. Aber offensichtlich nur in Ausnahmefällen. Weil wir so darauf getrimmt sind, so lange zu warten, bis der Druck hoch genug wird. Und das ist super schade, weil es ist doch viel besser, wenn ich die Sensibilität habe, dass ich merke, wo es nicht funktioniert, wo es nicht lang will. Dass ich gar nicht in die Situation komme, die du gerade geschildert hast. Ja, wenn ich in der Situation stehe, dass ich unendlich unter Druck stehe, dann bin ich nicht mehr frei. Wie soll ich dann frei kreativ denken können?
Meine Frage, was brauchst denn dafür, dass ich nicht die Krise brauche? Sondern dass ich sozusagen ohne Krise erkenne, wo ich bin, wo ich stehe und was zu tun ist.
Es braucht eine hohe Sensibilität, mit sich selber zu entdecken, was ist dran, was will das Schicksal, das Leben von mir, wo führt es mich hin, ohne aufzugeben, ohne sich hemmungslos fallen zu lassen.
Und gibt es dafür ein Hilfsmittel? Das andere Hilfsmittel, das Verändern in der... Ja, ich weiß.
Das ist ganz einfach. Das bekannteste Hilfsmittel dafür heißt Meditation.
Da sind wir wieder bei meiner Katze.
Ja, natürlich. Deswegen sagte ich ja auch, du hast du früher aufgehört.
Ja, wahrscheinlich.
Also es gibt vielleicht andere Wege. Es gibt vielleicht auch andere Menschen, die das anders können. Aber die Erfahrung zeigt eben, dass Meditation der leichteste Weg ist, eine solche Erfahrung zu machen. Es ist nicht Meditation um zu, sondern es öffnet eine Ebene, in der ich diese Erfahrung machen kann, dass ich diese beiden Welten irgendwie in Harmonie kriegen kann. Natürlich ist es dazu notwendig, mal in das Extrem des Nichtstuns, des völlig Loslassens, des Zulassens, des Nichts hineinzukommen, weil erst aus dieser Extremsituation heraus bin ich in der Lage, die andere Seite auch richtig einzuschätzen. Ja, bei der anderen Seite kenne ich mich gut aus. Auf der Seite des Nichtstuns, des Loslassens, des Zulassens kenne ich mich nicht aus. Habe ich große Vorbehalte.
Interessant ist ja auch an der Stelle, meistens, wenn wir den anderen Weg gehen, sozusagen den Weg der Schmerzen, dann kommt gegebenenfalls eine Erkrankung, die uns ins Krankenhaus zwingt. Ich will jetzt einfach mal diesen Weg skizzieren. Wir liegen im Bett und sind gezwungen, nichts zu tun. Also sind sozusagen, liegen da in unserem Bett, Stille um uns herum und pure Meditation, weil wir können nichts machen. Wir haben gegebenenfalls, wenn es ganz mies läuft, noch das monotone Piepen eines Herzüberwachungssensors neben uns, aber ansonsten, das ist ja dann auch zur Ruhe kommen. Dann werden wir ja gezwungen, runterzufahren,
genau.
Sich hinzulegen.
Genau. Das ist eigentlich eine große Chance. Meistens führt es allerdings dazu, dass ich kenne da viele Beispiele, gerade von Führungskräften, führt es dazu, dass die Menschen nur dafür sorgen, dass sie es schnell hinter sich kriegen. Noch mehr Apparatur, noch mehr Medikamente, noch mehr Behandlung, um das Problem zu lösen. Also die Chance, von der du gerade gesprochen hast, wird in den meisten Fällen nicht genutzt. Und das ist auch verständlich, weil ich gar nicht weiß, dass da eine Chance drin liegt. Viele entdecken das erst im Nachhinein. Ja, die Erfahrung wirst du auch gemacht haben, dass Menschen sagen, ja, da war ich in einer schwierigen Situation, eine Krise, Krankheit oder was auch immer passiert ist. Aber das war damals schrecklich, aber jetzt weiß ich, das war ganz wichtig für mich. Das hat mir gut getan, weil ich sonst hätte ich den Shift nicht hinbekommen, mal irgendwas zu verändern. Das gelingt leider nicht immer. Ich kenne auch andere Fälle, die sind schwer krank, kommen aus dem Krankenhaus raus und machen da weiter, wo sie aufgehört haben vorher. Und auch andersherum, dass jemand aus dem Krankenhaus oder aus einer Krise herauskommt und sagt, jetzt mache ich es wirklich anders. Was schwer ist, weil das Beharrungsvermögen des Menschen oder des Mind, unseres Kopfes, ist unheimlich stabil. Dürfen wir nicht unterschätzen. Weil das ist natürlich darauf angelegt, Kontinuität zu erfahren. Unser Hirn hätte möglichst gerne es einfach. Deswegen wollen wir Sicherheit haben, wollen wir unseren Frieden haben und wenn überhaupt mal einen Kick. Ja, und den Kick holen wir uns am besten im Fernsehen oder Kino, also virtuell, weil dann ist er nicht so dramatisch. Ja, wenn sich in einem Horrorfilm die Leute zersägen und zerschießen, kann ich mir das angucken, gibt einen super Kick, aber ist nicht real.
Zurück zu mir und meiner Sehnsucht oder meiner Frage, bleibe ich in diesem Job? ich merke, es stimmt irgendetwas nicht. Ich möchte nicht ins Krankenhaus. Wir haben herausgearbeitet, das ist die Meditation. Wir haben auch herausgearbeitet, es ist nicht 10 Minuten auf die Karte zu schauen. Es ist gegebenenfalls länger. Und Ziel wäre es sozusagen, den Kopf zur Ruhe kommen zu lassen. Gibt es da Anleitungen, gibt es da Möglichkeiten, die mich dabei unterstützen?
Also wir denken ja oft, dass ich muss nur einen Schalter umlegen und dann habe ich es. Dann weiß ich, wie es geht. Ja, das hätten wir gerne. Das wäre natürlich schön, wenn es so ginge, aber es geht so nicht. Die erste Erkenntnis, finde ich ganz wichtig, ist, es ist ein Prozess. Ja, in der Lage, in der du bist, die du gerade geschildert hast, wenn du sagst, ich muss das jetzt irgendwie lösen, das Problem, neigst du dazu, den Entscheidungsdruck wegzunehmen, indem du irgendeine Entscheidung fällst, damit du deine Ruhe hast. Ja, und ob das klug ist oder nicht klug ist, das zeigt sich dann erst im Nachhinein. Deswegen ist es so hilfreich, mal zu sehen, es in so ein Pendelprozess. Ich denke mal so, ich denke mal so, ich lasse es mal so kommen, ich schaue es mir von dieser Perspektive an. Das ist eine Entwicklung, eine Erfahrung, die allmählich aus meinem Innern heraus irgendetwas konkretisiert. Und wir kennen das auch. Irgendwann sage ich, das ist es. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass ich Schafe hüten will auf Mallorca. Mhm. Oder was auch immer.
Was auch immer.
Was jeder sagt, das ist verrückt, das geht nicht. Und in dem Moment, wo ich nach so einem Prozess, wo das herausgekommen ist, weiß, was das ist, dann ist das meistens ganz gut für mich. Das ist noch nicht das Ende aller Probleme. Mhm. Ja, weil das hört ja auch nie auf. Ist ja auch schön. Es geht bis zum Lebensende immer weiter.
Das da ist wieder die 8.
Ja, ist die 8. Unendlich. Genau. Viele denken übrigens, das ist so sozusagen Achtsamkeit, das ist so, das mache ich jetzt mal, dann habe ich das Problem gelöst, dann ist doch gut. Ja, ich bin doch jetzt achtsam. Nein, da kommt immer neue Herausforderungen. Das ist unendlich. Das ist eine endliche, endlose Spirale.
Und wenn es nicht der Beruf ist, dann sind es andere Bereiche unseres Lebens, in denen uns Achtsamkeit ein wertvolles Werkzeug sein kann, um Probleme zu lösen. Und über einen weiteren wichtigen Bereich, lieber Paul, werde ich mit dir in unserem zweiten Hörbuch sprechen, nämlich über Beziehungen. Ich freue mich darauf und sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg beim Entdecken der Achtsamkeit.